RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Der Ukraine-Krieg, die US-Zollpolitik und im Inland die AfD bedrohten Wohlstand und Frieden. Zur Kritik der Jusos sagte Klingbeil, im Koalitionsvertrag gehe es nicht um SPD pur, sondern um gute Kompromisse. Ab Mitternacht können die SPD-Mitglieder bis 29. April online über den Koalitionsvertrag abstimmen. Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank gegen ihren Willen komplett zu übernehmen. Die BVG will auf bestimmten Berliner U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
Von ursprünglich 16 geplanten Containerunterkünften für Geflüchtete in Berlin wird eine weitere nicht realisiert. Wie die Senatsverwaltung dem RBB mitteilte, wird der Standort an der General-Pape-Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht weiter verfolgt. Dort war eigentlich eine Unterkunft für 240 Menschen vorgesehen. Laut Senat gab es aber keine Einigung mit dem Grundstückseigentümer. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts locker bewölkt oder klar, vereinzelt etwas Nebel, Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 Grad, in Grünow in der Uckermark 17, in Frankfurt oder 21. Morgen zunächst freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen bei erneut frühlingshaften Temperaturen.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Ja, und heute Abend haben wir das schon eine Dreiviertelstunde lang getan, und zwar über den Koalitionsvertrag. Und wir haben gefragt, ist es ein guter Plan zum Regieren? Es haben sich ja schon sehr viele Menschen dazu geäußert, auch mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Und bis hierhin hat uns Karin Prien begleitet, und jetzt haben wir quasi einen fliegenden Wechsel. Und jetzt zugeschaltet Anke Rehlinger von der SPD, Ministerpräsidentin im Saarland. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus dem Saarland.
Und bevor wir noch näher zu Ihnen kommen, haben wir einen Hörer quasi mitgenommen. Der war schon vor 21 Uhr bei Frau Prien dran und ist mit der Antwort von Frau Prien, glaube ich, nicht richtig zufrieden. Deswegen, Herr Schelitz, begrüße ich Sie zurück in der Leitung.
Hallo nochmal.
Moin. Aber Ihre Frage bleibt die gleiche, oder Sie dürften sie nochmal ändern an Frau Rehlinger?
Ich versuche sie nochmal kurz zu ändern. Also Frau Rehlinger, schönen guten Abend. Schön, dass man Sie so direkt fragen darf. Ich habe gerade Frau Prien die Frage gestellt, was kann man eigentlich der jungen Generation oder stellvertretend so meinem Sohn sagen, der ist jetzt fast ein Jahr, der wird das irgendwann vielleicht fragen, wie kann 2025 nochmal so wenig für den Klimaschutz in einem Koalitionsvertrag stehen? Hm. Und ich habe so eine unglaubliche Wieselantwort, muss ich jetzt einfach mal so sagen, von Frau Prien bekommen, dass ich einfach darauf so spontan geantwortet habe, okay, warum sind die Leute heutzutage so politikverdrossen? Ein großes Rätsel. Vielleicht können Sie die Antwort ein bisschen so, ja, vielleicht ist die SPD sich da ein bisschen substanzieller drauf, weil es waren wirklich die üblichen Phrasen drin, also Technologie offener und wir machen das einfach ein bisschen anders. Wir wollen nicht, dass der Staat so viel bestimmt und so weiter. Mhm.
Aber Herr Schieles, man muss schon auch sagen, also es ist ja auch klar, das Bekenntnis eben zum Klimaschutz. Also das, soweit ist es eben, wir beziehen uns ja auf den Koalitionsvertrag. Insoweit stimmt es ja schon. Aber Frau Rehlinger, ich wollte Ihnen nicht vorgreifen.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute Abend ein bisschen zu diskutieren. Und das Thema Klimaschutz ist ja auch eins, bei dem es sich wirklich lohnt, miteinander zu diskutieren. Ich würde tatsächlich auch nochmal von den Zielen her einsteigen. Und es ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, aber mit der Union dort nochmal reinzuschreiben, dass wir für Deutschland an unseren strengeren Klimazielen, die wir früher erreichen wollen, festhalten, ist per se ja erstmal gut. Also insofern ist das gleiche Ziel da, wie es auch unter Beteiligung von FDP und den Grünen in der vormaligen Regierung vereinbart worden ist. Und auf der nächsten Ebene ist dann die Frage, was tut man dafür und was sind die Maßnahmen, die dort drinstehen? Und auch wenn da jetzt zum Beispiel eine Formulierung drinsteht, wie wir schaffen das Heizungsgesetz ab, ist das ja eher noch so ein Wahlkampfsatz. Aber der nächste Satz, der dann schon wieder folgt, ist, heißt aber auch, dass es natürlich weiter Förderung geben soll, um die Heizungen umzustellen, was ja auch total sinnvoll und klug auch ist. Es ist dankenswerterweise ja auch schon mit den Grundgesetzänderungen verhandelt worden, dass weitere 100 Milliarden für diesen Bereich zur Verfügung stehen. Ich bin da wirklich auch den Grünen dankbar, dass sie den Akzent nochmal mitgesetzt haben. Damit ist auch klar, dass nochmal jede Menge Geld auch zur Verfügung steht, wie insgesamt, wenn man neben den Fragen von Heizen und auch Mobilität noch vor allem den Anteil der Industrie bei den beim CO2-Ausstoß mit berücksichtigt, einen wichtigen Hebel hat. Denn wenn es uns tatsächlich gelingt, dort weiter zu dekarbonisieren, und ich komme aus einem Bundesland, bei dem zum Beispiel die Stahlindustrie eine Riesenrolle spielt, fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes in unserem kleinen Bundesland wird die Stahlindustrie verursacht. Und wenn es uns dort gelingt, umzustellen in emissionsarme Stoffe, Produkte, CO2-armen oder CO2-freien Staat, dann ist das auch eine Form von Klimaschutz, wie man ihn nicht unterschätzen darf, sondern ganz im Gegenteil, ich habe es ja an den Zahlen deutlich gemacht. Also ich will nicht sagen, dass da nicht drin steht, sondern da stehen halt vielleicht ein paar andere Sätze drin. Es sind auch ein paar andere Maßnahmen, als sie vielleicht in einem grünen Regierungsprogramm drinstehen würden. Aber am Ende des Tages sind die Ziele verbindlich vereinbart und jetzt geht es eben darum, das machbar, planbar und auch sozial gerecht zu gestalten. Dazu gezählt auch im Übrigen, letzte Bemerkung, der Bereich der Mobilität. Sicherlich ein sehr prominentes Projekt, das Thema Deutschlandticket, aber in seinem Erfolg nicht zu unterschätzen. Und wenn es uns dort gelingt, noch mehr Menschen dafür zu begeistern, auch Alternativen zum Individualverkehr für sich zu erkennen, dann kann auch dort der ja, erfolgreich eingeschlagene Weg nochmal verstärkt werden. Das ist zumindest, was auf der konkreten Maßnahmenebene jetzt auch schon miteinander vereinbart worden ist, wichtig, um bei dem Ziel zu bleiben, auch 2045 das zu erreichen.
Wobei gerade, wenn Sie das Deutschlandticket ansprechen, Frau Rehlinger, da ist es ja sogar konkret im Koalitionsvertrag und lautet, sozialverträglich angepasst wird teurer. Das ist jetzt erstmal keine direkte Werbung, oder?
Nein, man muss immer noch mal sehen, die Union wollte es ja teilweise ganz abgeschafft wissen, das Deutschland-Ticket. Das wäre, glaube ich, das vollkommen falsche Signal gewesen an dieser Stelle. Und an dem Punkt muss man natürlich jetzt mit den Ländern und den Verkehrsunternehmen ausverhandeln, was man möglicherweise an Steigerungen ab wann mit einpreisen kann. Klar ist aber auch, es bleibt erst einmal preisstabil für das Jahr 2026. Und danach gibt es zum Beispiel allgemeine Teuerungsraten, so wie die Tarifsteigerungen auch für andere Fahrten, für einfache Fahrten oder für andere Abos gelten. Dann ist das immer noch, wie ich finde, ein attraktives Angebot, auch wenn es dann vielleicht nicht für dauerhaft und für immer bei 58 Euro ist. Aber wichtig ist, dass es ein attraktives Angebot für Pendlerinnen und Pendler und vielleicht auch ein bisschen ausdifferenzierter für andere Nutzergruppen ist. Also ich glaube, das Deutschlandticket ist ein wunderbares Instrument, um noch mehr Menschen dafür zu begeistern, wenn wir das klug machen. Klar muss es auch bezahlbar bleiben für die öffentliche Hand auf der einen Seite, aber vor allem auch für die Nutzerinnen und Nutzer. Das kann man attraktiv machen, ohne dass es für immer und ewig bei 58 Euro bleibt. Aber jetzt erstmal preisstabil zu halten, ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, damit auch alle Abonnenten bei der Stange bleiben.
Herr Schieles, apropos bei der Stange bleiben, sind Sie noch im Telefon?
Ja, ja.
Sie waren ja sehr konkret und haben gesagt, Frau Prien hätte Sie nicht weitergebracht. Und Frau Rehlinger?
Doch, wird auf jeden Fall konkreter. Ich habe eine wichtige Frage dazu. Sie haben den CO2-Preis genannt. Wenn man das Ganze unabgefedert macht, wird das gerade für niedrige Einkommensgruppen und ich sag mal ganz klar Ärmere extrem teuer irgendwann, die sich vielleicht auch keine neue Heizung leisten konnten, trotz Förderung. Wie sieht's mit Klimageld aus? Kommt das diese Legislatur?
Ja, wir haben natürlich darüber diskutiert, wie genau das vermieden werden kann, was Sie jetzt als Problem beschreiben. Sie haben es gesehen, das ist nicht ausdrücklich im Koalitionsvertrag mit benannt als Instrument, aber das Problem, dass man es sozialverträglich abfedern muss, ist adressiert. Ich bin allerdings dabei zu sagen, dass man vorzugswürdig tatsächlich erst einmal auch guckt, dass man die Alternativen unterstützt. Wir haben über das Thema Heizen gesprochen. Wir haben über das Thema energetische Sanierung noch nicht gesprochen, aber das steht ja auch im Koalitionsvertrag mit drin. Wir haben über Fragen der Mobilität gesprochen, aber auch über Antriebstechnologien, die dort mit adressiert sind. Weil am Ende ist das ja der viel klügere Weg, als quasi die falsche und ungünstige Technologie dauerhaft runtersubventionieren zu wollen, sondern wir müssen ja den Umstieg attraktiv machen und bezahlbar und leistbar machen. Und ich glaube, wenn wir uns dort auch mit den Finanzströmen drauf konzentrieren, dann sind wir technologisch immer noch auf dem richtigen Weg und zwar um das Ziel zu erreichen, aber gleichzeitig niemanden zu überfordern. Ob wir das Klimageld so in Reinkultur umgesetzt bekommen, übergangsweise wird man sehen müssen. Auf jeden Fall wird man nicht mit der Gießkanne in dieser Frage übers Land gehen können, sondern das muss sich wirklich dann streng am Bedarf ausrichten, dort wo es zum Beispiel keine finanzierbare Alternative gibt und gleichzeitig eine persönliche Überforderung auch eintreten würde. Also darum geht es natürlich, wenn man den Klimaschutz in diesem Land betreiben möchte, muss das Ganze aber sozialgerecht ausgestaltet.
Michael Kling hat gerade noch nachgesetzt bei YouTube und hat geschrieben, dafür müsste der ÖPNV erstmal funktionieren. Das ist natürlich auch noch ein Thema, was Sie ja aber auch angehen wollen. Und es ist ja die Frage auch vielleicht an unseren Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Sie beide muss ich noch bekannt machen. Georg Schwarte ist uns auch zugeschaltet in dieser Sendung. Und hallo, Frau Rehlinger ist ja jetzt genau schon eine Weile bei uns. Georg, die große Frage ja eben der Investitionen, aber ja über allem auch immer diese Finanzierungsfrage. Also an welcher Stelle, wenn wir dann auch immer noch Vertrauen mit reinbringen, an welcher Stelle ist das eigentlich lösbar, auflösbar, auch mit diesem Papier, was jetzt erstmal als Basis uns vorliegt?
Naja, da muss ich jetzt mal die SPD loben, wird Frau Rehlinger vermutlich freuen, aber Sie haben wirklich beachtlich verhandelt, das muss man schon sagen. Sie haben das Finanzministerium sich geholt, da hatten andere auch Begehrlichkeiten. Sie haben natürlich klug gewusst, das ist ein Schlüsselministerium. Das hat Zugriff und Durchgriff auf alle anderen Häuser. Der Finanzminister, die Finanzministerin, wir wissen es ja nicht, auch wenn Herr Klingbeil immer wieder genannt wird, der hat einen mächtigen Durchgriff. Und dieser Finanzierungsvorbehalt, da zählt dann eben auch das Wort des Finanzministers. Insofern auch an Sie, Sie haben gut verhandelt. Bei der Union gibt es den galligen Witz, wenn der Klingbeil noch 3 Tage länger verhandelt hätte, dann hätte er auch noch das Kanzleramt geholt. Darüber können wahrscheinlich die Unionisten nicht so richtig lachen. Ich wollte Sie mal fragen, wenn Sie die Tür zumachen und keiner zuguckt, lachen Sie sich eigentlich kaputt und sagen, das ist echt gut gelaufen für die SPD?
Sie dürften auch jetzt, Frau Rehlinger, Sie dürfen auch hier jetzt lachen, wenn Sie mögen.
Ich muss die Tür also gar nicht zumachen. ich sag mal, wir haben uns an einigen Stellen, glaube ich, mit einer klugen Position durchsetzen können. Das ist einfach so. Es gibt aber durchaus auch an Stellen, wo wir sagen, na, das ist jetzt nicht sozialdemokratische Politik in Reinkultur. Ich halte aber ohnehin wenig davon, wenn man jetzt gemeinsam gut regieren will und diese Regierung muss gemeinsam gut regieren, jetzt in der Kategorie von Gewinnern und Verlierern zu rechnen. Deutschland muss der Gewinner sein, die Bürgerinnen und Bürger müssen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählen. Und wenn man sich in diesem Geist auf der Basis dieses Koalitionsvertrages jetzt vereinbart, gut Politik in Deutschland zu machen, dann kann das tatsächlich auch was werden. Am Ende des Tages kann man jedem nur raten, man bedenke bitte, wenn man das Wahlprogramm aufschreibt, was man nach der Wahl davon tatsächlich umsetzen möchte. Ich bin im Saarland in einer Alleinregierung. Ich kenne das Problem, wenn man letztlich in sein Wahlprogramm reinguckt und gar keine Koalitionsverhandlungen führen muss, dann ist es klug, wenn man nicht allzu viel reingeschrieben hat, was man anschließend gar nicht umsetzen kann.
Wir sprechen bei Deutschland mitreden. Deutschland diskutiert heute Abend über den Koalitionsvertrag und wir fragen, ist das ein guter Plan zum Regieren? Rufen Sie uns gerne an 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777 und die Nummer hat auch Thomas Wille gewählt aus Kloppenburg. Ich grüße Sie.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es geht ja munter durcheinander.
Es sind auch sehr viele Punkte im Koalitionsvertrag. Haben Sie immer durchgeblättert?
Ich gratuliere der SPD auch. Aber was mir fehlt, ist die Zukunft. Und zwar in diverser Hinsicht. Ich höre Rente, Dieselvergünstigung, Dieselsubventionen und so weiter und so fort. Und was fehlt, ist Energiewende. Was fehlt, ist Verkehrswende. Was fehlt, ist Bildung. Und ehrlich gesagt, das ist die Zukunft. Warum ist das so einen geringen Stellenwert?
Herr Wille, die Frage geben wir gerne weiter an Frau Rehlinger, wobei Verkehrswende, da waren wir, glaube ich, gerade schon. Vielleicht fangen wir mit der Bildung an, Frau Rehlinger.
Ja, sehr, sehr gerne. Da steht einiges drin für den Bereich Bildung. Und vielleicht fangen wir da mit dem Geld mal an. Wenn wir darüber reden, wie sieht's denn aus in unseren Schulen? Dann gibt es sicherlich einige, da ist alles top und sind auf dem neuesten Stand. Aber es gibt auch noch einige, wo einiges zu tun ist. Und da haben wir dankenswerterweise miteinander vereinbaren können, dass aus dem großen Infrastrukturpaket, also von diesen 500 Milliarden Euro, zum Beispiel auch die Länder und auch die Kommunen, die ja dafür finanziell weitestgehend zuständig sind, unterstützt werden können, wenn es darum geht, Schulen und Kitas zu sanieren. Ein wichtiger Punkt, damit sind zwar noch nicht die Inhalte vermittelt, aber am Ende des Tages zählt auch das schulische Umfeld. Und wenn man da kein Geld hat, geht es auch an dieser Stelle nicht weiter. Wir haben das Startchancenprogramm nochmal mit aufgenommen. Ein, wie ich finde, super wichtiges Programm, weil es eben auch nicht mit der Gießkanne übers Land geht, sondern in den Schulen unterstützt, wo der Unterstützungsbedarf mit am größten ist. Wir haben den ganzen Forschungsbereich, der nun wirklich mit viel, viel Geld auch aufgeladen ist, damit wir diese Transformation in unserer Gesellschaft begleiten können und davon auch alle was abhaben können und Arbeitsplätze gesichert werden können. Also da ist schon jede Menge drin, auch dafür, dass es ja, muss man ja sagen, den Koalitionsvertrag einer Bundesregierung ist, die gar nicht mal überall und noch nicht einmal zuvorderst für Bildungsfragen so in erster Linie zuständig ist.
Weil Bildung ja Ländersache ist, genau.
Das sind ja bekanntermaßen die Länder. Und trotzdem hat der Bund auch gesagt, wir sehen uns trotzdem an einigen Stellen weiterhin in der Verantwortung. Ich finde, das ist schon nochmal ein starkes Signal auch für den Bildungsstandort in Deutschland. Mhm. Bei der Verkehrswende nur kurz zur Ergänzung, alles das, was auch im Sondervermögen zur Verfügung steht, um die Bahn dort ordentlich wieder aufzustellen, wenn es um die Digitalisierung geht, wenn es um der Bahnstrecken geht, wenn es darum geht, neue Strecken zu errichten, wenn es darum geht, instand zu setzen und alles, was dazugehört, dann ist das natürlich auch ein Teil der Verkehrswende. Ich will nicht mit lauter Fachbegriffen da um mich werfen, aber die sogenannten Regionalisierungsmittel und die Mittel, die wir brauchen, um neue Strecken auszubauen, sie sollen in wirklich spürbarer Höhe ausgeweitet werden. Das schafft uns Spielräume, um wirklich auch mehr Verkehr zu schaffen im öffentlichen Personennahverkehr, im schienengebundenen Nahverkehr und auch im Fernverkehr. Das geht natürlich nicht übermorgen, aber das soll ja auch schnell mit der entsprechenden Deutschlandgeschwindigkeit umgesetzt werden. Und bei der Energiewende, um das auch nochmal zu sagen, es bleibt zum Beispiel entgegen auch der ein oder anderen Forderung ganz ausdrücklich dabei, dass die Ausbauziele für die Windkraft bezogen auf die Fläche erhalten bleiben, dass wir aber auch Druck machen beim Netzausbau, dass der nicht hinterherhinkt und dass wir es damit auch schaffen, dass die sogenannten Redispatch-Kosten nicht weiter ansteigen. Gleichzeitig haben wir Vereinbarungen getroffen, wie wir die Netzentgelte deckeln können, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht auf die Standorte drücken, beziehungsweise auf die Wettbewerbsfähigkeit an den Standorten mit drücken. Also wir sind dort von keinem Ziel, das es bislang auch gegeben hat, abgerückt, sondern ganz im Gegenteil, es bleibt dort richtig Fahrt drin. Und ich glaube, in dem, was der ein oder andere vor der Wahl gesagt hat, hätte man vielleicht die Angst haben dürfen. Aber nachdem, wenn man jetzt in den Koalitionsvertrag reinguckt, muss man sie nicht mehr haben. Die Energiewende, sie fällt nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen sie weiter vorantreiben.
Frau Rehling, jetzt haben Sie sehr viele Punkte ja schon zusammengefasst und Sie haben auch öfter Geld und Finanzierung angesprochen. Die Grünen, also Ihr bisheriger Koalitionspartner, die reagieren ja besonders enttäuscht, wenn die hatten ja eben noch Geld freigemacht für ein Sondervermögen. Und ist ja auch Geld, das der Ampelregierung das Zusammenbleiben wahrscheinlich deutlich erleichtert hätte. Wir hören kurz die Grünen-Vorsitzende Franziska Brandner, die auch sagt, dass Papier jetzt der Koalitionsvertrag sei Valium für Europa.
Dieser Koalitionsvertrag ist von hinten bis vorne nicht finanziell offensichtlich tragbar, nicht durchgerechnet, sondern jeder einzelne Punkt unter Finanzierungsvorbehalt. Und das, obwohl wir Ihnen so viele finanzielle Mittel ermöglicht haben. Diese Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh.
Frau Rehlinger, wären wir im Märchen, dann könnte man aus Stroh Gold spinnen. Ist das auch Ihre Idee jetzt für die Zusammenarbeit in der Koalition? Kann das noch gelingen, das Ganze wirklich auch noch ja positiv zu drehen in der Bewertung auch?
Nein, zunächst einmal muss man wirklich sagen, man kann den Grünen nur Respekt zollen für die Haltung, die sie bewiesen haben, als noch der alte Bundestag zusammengekommen ist und dafür, dass sie es ermöglicht haben, dass mit dieser Zweidrittelmehrheit diese Spielräume geschaffen werden. Das ist wirklich bitter. Es ist schon sogar schon bitter für die SPD, dass es in der vormaligen Regierung nicht gelungen ist, aber man jetzt wenigstens noch mit dabei ist und gestalten kann. Und ich kann das nachfühlen, dass das für die Grünen wirklich hart ist. Und sie haben trotzdem sich dieser Verantwortung gestellt. Also das verdient meinen allergrößten Respekt, dass sie das getan haben. Und es ist wirklich ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung in Deutschland. Und ja, wir haben wahrscheinlich auf einen Schlag jetzt so viel Geld zur Verfügung, wie das in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht der Fall gewesen ist. Und deshalb muss man daraus jetzt auch etwas machen. Dieser Koalitionsvertrag zeigt, in welche Richtung es geht, bei dem, was man machen muss. Aber es sind selbstverständlich natürlich keine Haushaltsverhandlungen, die jetzt hier stattfinden. Wir haben noch nicht über einen Aspekt gesprochen, der ja auch im Haushalt noch einmal ein bisschen mehr Luft schafft, als es vorher der Fall gewesen ist. Also nicht nur dieses große Sondervermögen, sondern auch der Umstand, dass ein Teil der Kosten, die jetzt entstehen, wenn es um Sicherheit geht in Deutschland, aber auch um Verteidigung in Europa, nicht mehr in vollem Umfang auch schuldenbremsenrelevant finanziert werden muss. Das ist ein wichtiges Momentum, das hier ermöglicht worden ist, weil man auch nicht weiß, wie die Entwicklung für die Zukunft sein wird und es eben auch mithilft, dass ein wichtiges Versprechen, das meine Partei auch abgegeben hat, dass wir nämlich die verschiedenen Kategorien von Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen, dass dieses Versprechen eingehalten werden kann. Also äußere Sicherheit nicht gegen innere oder gegen soziale Sicherheit. Mhm. Das geht nur, indem man sich diese Freiräume geschaffen hat. Das ist passiert, auch dank der Mithilfe der Grünen. Und es ist jetzt tatsächlich die Aufgabe der künftigen Bundesregierung zu zeigen, dass man mit diesem Geld auch die richtige Politik für Deutschland macht. Das ist eine Beweislast, die die Bundesregierung zu tragen hat. Ich bin mir aber sicher, dass sie sich dessen bewusst ist und dass sie das auch hinbekommen wird.
Und dennoch ist ja jetzt, wenn wir in diesen Tagen über den Koalitionsvertrag sprechen, das größte Problem der Finanzierungsvorbehalt. Und hat uns Karin Prien früher in der Sendung ja schon erklärt, dass es einen Unterschied gibt. Und wenn man den nochmal liest, dann muss man achten auf wir werden und wir wollen und auf das, was noch geprüft wird. Und trotzdem ist es, glaube ich, für viele schwer vermittelbar, dass es eben wahnsinnig viel Geld gibt und trotzdem bei jedem über diesen ganzen Konstrukt jetzt noch das Damoklesschwert schwebt. Wie passt das zusammen?
Na, man muss nochmal unterscheiden, was sind sozusagen Ausgaben, die über das Sondervermögen abgewickelt werden können. Das sollen ja zusätzliche Ausgaben sein. Das soll für Infrastruktur und Transformation im Grunde genommen in Deutschland verwendet werden. Und damit ist ja noch nichts weggenommen von den laufenden Ausgaben, die man aufwenden muss, um die Sozialversicherungssysteme zu unterstützen, um etwas für Bildung oder für Forschung auch zu tun. Also insofern gibt es schon mal unterschiedliche Finanzierungsquellen, auf die man zurückgreift. Das ist das eine. Und ja, es stimmt tatsächlich, in den Formulierungen eines Koalitionsvertrages steckt eben auch eine unterschiedliche Verbindlichkeit mit drin. Wir werden, das ist sozusagen ein sehr klarer Satz und eine klare Absichtsbekundung. Wir wollen ist, ja, wir wollen das, aber wir müssen uns noch ein paar Dinge genau angucken in der Ausgestaltung, aber vielleicht auch in der Finanzierung, wie man es auch hinbekommt. Und so ein Prüfauftrag, naja, dann ist man sich manchmal auch in der Sache nicht so richtig einig gewesen und sagt, dann lass uns doch erst mal hingucken. Das sind Fragen, die können wir jetzt gerade im Moment hier ad hoc nicht klären. Und deshalb werden wir es dann prüfen und sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und ein bisschen hilft ja auch manchmal die Zeitschiene. Nicht alles, wofür man ein manchmal auch sehr aufwendiges Gesetz braucht, wird schon gleich im nächsten Haushalt wirksam werden. Und manche Maßnahmen sind beispielsweise auch erst aufwachsend, wenn man nochmal über die Rente jetzt redet, wo die CDU ja auch Vorstellungen entwickelt hat. Das kann man gleich für alle Jahrgänge sofort machen. Man kann es aufwachsend machen. Das hat natürlich dann auch nochmal Auswirkungen auf die Frage, was es am Ende auch kostet. Und das sind Punkte, die sind jetzt einfach auch zu detailliert, als dass man das alles schon jetzt im Koalitionsvertrag festlegen kann. Und deshalb, ja, ein bisschen muss ja auch noch gearbeitet werden und ein paar Verständigungen braucht es auch noch. Und manche davon sind eben auch finanzwirksam.
Ich habe Georg Schwarte ganz stark einatmen hören nur. Ich habe dich gerade nicht gesehen, Georg.
Ja, ich habe erstens beim Wort Prüfauftrag Frau Rehlinger gezuckt, weil in der Tat, Sie haben ja 88 Prüfaufträge, also es ist ja auch keine Kleinigkeit. Sie haben 15 Kommissionen angerichtet, ich habe es eben schon gesagt, also da ist schon noch eine Menge zu klären. Und Stichwort Haushalt, auch das würde ich Sie gleich nochmal fragen. Ich habe es Frau Prien eben schon gefragt. Sie haben, Ökonomen haben es ausgerechnet, wenn all das, was Sie da aufgeschrieben haben, von Mütterrente über Gastrosteuer, über Agrardieselsubvention, wenn all das kommt, dann fehlen 50 Milliarden in Ihrem Haushalt. Dann haben Sie ein Loch und nur zur Erinnerung, die Ampel ist über 3 Milliarden auseinandergeflogen am Ende. Das heißt, Sie als SPD haben ja, und da sind wir bei diesem Montag, dem 7. April, wo offenbar alles nochmal spitz auf Knopf stand, können Sie ja gleich korrigieren, dass das ganz anders war. Da haben Sie ja gesagt, wo soll das Geld denn herkommen? Also Stichwort Vermögensteuer, Stichwort Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, das wollten Sie ja alles. Sie haben es nicht gekriegt. Das heißt, wie finanzieren Sie gegen? Und da sind wir wieder bei diesem Finanzierungsvorbehalt.
Naja, ich habe jetzt nicht jede einzelne Position mir angeguckt, was von den Ökonomen dort jeweils unterstellt worden ist in den jeweiligen Annahmen. Aber ich habe ja schon darauf hingedeutet, es gibt unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, wer wann profitiert, welche dieser Maßnahmen in welchem Jahr letztendlich auch umgesetzt wird. Ich meine immer, dass bei den Annahmen, die dort getroffen worden sind, man wahrscheinlich die maximale Ausprägung und zwar sofort und alle sofort auch haushaltswirksam unterstellt hat. So wird es ja wahrscheinlich nicht kommen. Zweitens, ja, wir haben auch lange darüber gesprochen, wo kann man Haushaltskonsolidierung betreiben? Und ich komme aus einem Bundesland, ein Haushaltsnotlageland, das schon seit vielen Jahren immer wieder Sparhaushalte auflegt. Das wird auch den Bund ereilen müssen. Und natürlich am Anfang jammern erst einmal alle, aber ein bisschen geht immer was in jedem Haushalt. Dann wäre natürlich noch die Hoffnung, sie ist vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei der CDU, als sie ihr Steuerkonzept aufgestellt haben, dass wir auch noch mal über eine Wirtschaft, die anspringt, bei denen jetzt die Wachstumsimpulse, die gesetzt werden, auch sich entfalten, die Einnahmeseite sich wieder verbessern wird. Und so wird man diese Konstruktion eines Haushalts dann letztendlich auch aufstellen müssen. Denn das ist vollkommen klar, die Regeln der Schuldenbremse, so wie sie jetzt sind, werden erst einmal einzuhalten sein. Es sind im Übrigen auch die europäischen Regeln, die Deutschland einzuhalten hat, mal unabhängig davon, wie wir unsere Schuldenbremse ausgestalten. Und das sind die Grenzen, innerhalb dessen man sich zu bewegen hat. Und da gibt einem der Koalitionsvertrag eine Liste mit politischen Schwerpunkten, aber eben das Haushaltsrecht, das europäische Recht, gibt einem den echten finanziellen Rahmen vor.
Frau Rehlinger, unsere Zeit hier beim Mitreden ist fast schon abgelaufen, aber eine kurze Frage zum Schluss hätte ich dann doch gerne noch und die richtet sich nach vorne heute Abend ja in Hannover. Nochmal Parteigranten der SPD, die Mitglieder nochmal einschwören. 360.000 werden in den kommenden Wochen jetzt ja Ja oder Nein, Hopp oder Top sagen. Wir haben von Norbert Büttner im YouTube-Channel gelesen, ich als SPD-Mitglied werde diesem Vertrag nicht zustimmen. Nur um eine AfD zu verhindern, verkauft man nicht seine Grundwerte. Kein Wunder, dass das Vertrauen in die SPD verloren geht. Wie optimistisch als Schlusssatz vielleicht auch sind Sie, dass das klappen wird?
Na, Natürlich ist es das Recht von Herrn Büttner, für sich das zu wägen. Und dafür haben wir das Mitgliedervotum ja auch.
Dass RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Anke Arndt. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Aus Hannover Torben Hildebrand.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden. Aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg. Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Altbundeskanzler Schröder verzichtet im Streit um ein eigenes Büro im Deutschen Bundestag auf eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Sein Anwalt nannte dafür gesundheitliche Gründe des 81-Jährigen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vergangene Woche erklärt, der Fall müsse verfassungsrechtlich beurteilt werden. Schröder hatte dagegen geklagt, dass ihm seit 2022 kein staatlich finanziertes Büro samt Mitarbeitern mehr zur Verfügung steht. Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank gegen ihren Willen komplett zu übernehmen. Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Velten und Neuruppin verzögert sich. Das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Grund sei ein Ressourcenengpass bei der Leit- und Sicherungstechnik. Eigentlich sollten die Bauarbeiten 2027 losgehen. Ziel ist eine dichtere Taktung des Prignitz-Expresses mit 2 Zügen pro Stunde in jeder Richtung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: nachts locker bewölkt oder klar, vereinzelt etwas Nebel, Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 17 Grad, in Wittstock-Dosse 13, in Guben 19. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es morgen recht windig. Die Zeit 21.33 Uhr.
Hier ist RBB 24 Inforadio. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Hörerinnen und Hörer, leider gibt es im Sendebetrieb von RBB 24 Inforadio zurzeit eine Störung. Wir bitten Sie um etwas Geduld.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Wie schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben oder uns zuschauen im YouTube-Kanal der Tagesschau. Wir diskutieren heute über den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Hatten ja auch schon Unions- und SPD-Gäste. Und wir hatten auch schon einige Anrufer und tatsächlich, Deutschland diskutiert, trifft es. Wir hatten schon Anrufer aus Bayern, aus Sachsen, denn diese Sendung kommt heute aus Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk. Aber Sie empfangen uns vielleicht auch über BR24 oder MDR aktuell oder HR Info. Für alle gilt die gleiche Telefonnummer übrigens. 08000 44 1777. Rufen Sie durch. Und dann sind Sie vielleicht, so wie Harry Friebel aus Hamburg, auch bei uns auf Sendung. Ich grüße Sie, Herr Friebel.
Ja, gerne. Dankeschön, Dankeschön. Ich will mal ein sarkastisches Bild zeichnen. Der Koalitionsvertrag ist wie ein Feilschen um Sätze, um Überlegungen, dann dauernd der Finanzierungsvorbehalt, dann Prüfaufträge. Der Kommission ist es nicht eingefallen, etwas Substanzielleres über Werte zu beschreiben. Wir wissen, dass in der Welt im Augenblick Länder nach Länder sich von der Demokratie verabschieden. Wir haben in dem Koalitionsvertrag ab der Zeile, und jetzt hören Sie genau bitte zu, 3300, haben wir eine halbe Seite über Demokratie. Das ist beschämend. Das ist nicht nur beschämend, das ist nicht nur irritierend, das hat mich platt gemacht. Ja. Mhm.
Muss man aber nicht sagen, Herr Friebel, dass man in vielen anderen Punkten Demokratie auch findet. Also wenn man eben zum Beispiel über soziale Themen spricht, dass man sagt, ich versuche es noch positiver zu drehen, dass man sagt, da ist Demokratie mitgedacht.
Sie suchen nach süßer Sahne. Ja. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist Ihr Job da. Nur dann hätte man ja gänzlich auf Demokratie verzichten können, wenn ich mal Ihren Diskussionsbeitrag würdige. Mhm. Ist es faktisch so, dass ab Zeile 3300 eine halbe Seite über Demokratie parliert wird. Und ich finde das wirklich beschämend.
Mhm. Herr Friebel, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für diesen Aspekt, den wir natürlich diskutieren wollen. Georg Schwarte ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, weil, Georg, das ist ja das ganz große Thema, Vertrauen, ich habe es eingangs schon gesagt, und natürlich auch Demokratie, Werte ist auch schon gefallen als Stichwort. Also hat Herr Friebel da nicht wirklich auch einen Punkt, dass die Schwerpunktsetzung vielleicht auch ein bisschen hängt?
Er hat sicher einen Punkt. Ich habe mir es gerade angeschaut. Zeile 3300 in der Tat, da ist zu lesen. Mit Sorge sehen wir das Erstarken des Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und dann wird das durchdekliniert. Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt viele andere wichtige Themen. Wir hatten es eben schon mal kurz mit dem Klimaschutz. Sachen, die nur angeschnitten sind. Sachen, die ganz hinten runtergefallen sind. Und Herr Friebel, wenn ich Ihnen das sagen darf, bei der Präsentation dieses Koalitionsvertrages, in der Tat, ich hätte mir auch gewünscht, dass es vielleicht von Friedrich Merz oder Lars Klingbeil, Saskia Esken oder von mir aus auch Markus Söder eine Art von Erzählung gegeben hätte für diese neue Koalition. Ein Mitnehmen der Menschen, ein Zugehen auf die deutsche Bevölkerung, zu sagen, was ist hier wichtig und worum geht es jetzt hier, auch im Lichte einer Situation, dass extremistische Parteien hier extremen Zulauf haben. All das hat es eigentlich nicht gegeben. Es gab keine große Erzählung. Es gab vier, ich habe es, glaube ich, zu Anfang schon mal gesagt, sehr müde Menschen, nachvollziehbar, die haben lange verhandelt, die aber wenig die Hand ausgestreckt haben in Richtung Bevölkerung. Ich hätte, um das auch noch zu sagen, in diesem Zusammenhang, Sie sprechen von Demokratie. Ich würde hier auch noch mal gerne über Zumutungen dieser Demokratie sprechen. Wir haben im Wahlkampf ganz oft über Zumutungen, was man den Leuten auch mal sagen muss, gesprochen. Dieses Wort Zumutung ist weder angesprochen worden, noch findet sich irgendein Widerhall in diesem Koalitionsvertrag. Wir haben einen Vorsitzenden der Jungen Union gehabt, Johannes Winkel. Der war so weit, dass er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung tatsächlich als Vorsitzender der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU, gesagt hat, wir brauchen eigentlich jemanden wie Gerhard Schröder, der den Mut hat, mal vor die Leute zu treten und wie damals Zumutungen zu beschreiben und zu sagen, es muss sich was ändern, aber das bringt auch Zumutungen. Das ist ein Punkt, den ich so ein bisschen vermisse in diesem Koalitionsvertrag.
Mitreden Deutschland diskutiert und zwar heute Abend über den Koalitionsvertrag. Wir haben schon viele Aspekte gehört, haben auch gehört, dass es in der Natur der Sache liegt, dass man dieses 144-Seiten-Paket natürlich nach dem abklopft, was einem fehlt oder was einem nicht passt. Ich bin sehr gespannt, was unser nächster Hörer dazu meint. Jürgen Müller ist am Telefon. Danke, dass Sie ein bisschen Zeit mitgebracht haben und gewartet haben. Aber jetzt sind Sie dran.
Prima. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, also mir geht es um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Das hatten wir heute Abend noch gar nicht. Steht wohl auch im Koalitionsvertrag. Und wenn ich das so in der Zeitung richtig gelesen habe, möchte die Regierung die Telekommunikationsanbieter dazu verdonnern, von jedem Bundesbürger immer 3 Monate die Daten zu speichern, ähnlich wie bei einer Dashcam. Also jede Webseite, die ich angeguckt habe und alles und jede IP-Adresse speichern. Und also mir kommt das alles so vor, als ob jetzt ein Überwachungsstaat wie in China entstehen soll. Und ich denke, sowas brauchen wir nicht. Und das Thema Vorratsdatenspeicherung, das war schon immer ganz heiß von Frau Faeser im Rennen. Ich habe insgesamt eigentlich auch immer so jetzt die letzte Zeit den Eindruck, die SPD regiert, die kriegt alles durch, nur der Merz, der darf jetzt halt Kanzler spielen.
Klare Worte, Herr Müller, das nehmen wir auch gerne mit. Georg, die Vorratsdatenspeicherung, Herr Müller hat es ja schon gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass das vielleicht auch noch für Unmut sorgt.
Und es wird möglicherweise auch weiter für Unmut sorgen. Es hat in der Vergangenheit in der Tat in der Ampel auch darüber Diskussionen gegeben. In der Ampel gab es eine FDP, eine liberale Partei, die immer widersprochen hat, gerade bei diesen Punkten Vorratsdatenspeicherung. Auch die Grünen waren skeptisch. Da war es die SPD, da war es die Innenministerin Faeser, die da nicht bekam, was sie eigentlich wollte. Jetzt ist es fast schon ein bisschen umgekehrt. Jetzt muss die SPD die Union bremsen. Und es gibt aber Zugeständnisse. In der Tat, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist jetzt eine andere Art des Umgangs mit Daten, mit persönlichen Daten, immer im Lichte der Kriminalitätsbekämpfung. Da gibt es eine Bandbreite. Sie gehören zu denjenigen, die sagen, meine Privatsphäre ist mir sehr, sehr wichtig und da muss es Einschränkungen geben. Andere sagen, zur Aufklärung von Straftaten muss es möglich sein, IP-Adressen nachzuverfolgen innerhalb einer bestimmten Frist, um Stichwort Kinderpornografie, Stichwort andere Arten von Kriminalität, um tatsächlich Straftätern auf die Schliche zu kommen. Das Gleiche gilt für Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Das Gleiche gilt für Handyortungen. All da gibt es jetzt Zugeständnisse, die im Rahmen der Ampel mit einer FDP und auch mit den Grünen so nicht möglich wäre.
Und das Innenministerium, wir wissen ja noch nicht, wer dann die Ministerposten übernimmt, aber wir wissen, dass das Innenministerium an die CSU geht. Also kann man daraus vielleicht auch schon ableiten, dass ein anderer Kurs eingeschlagen wird?
Da wird ein anderer Kurs sicherlich eingeschlagen werden. Allerdings muss man auch sagen, im Gegenzug bekommt die SPD das Justizministerium. Und das Justizministerium ist sozusagen immer das Spiegelministerium zum Innenministerium. Der Justizminister oder die Justizministerin kann sehr viel von Vorhaben, die ein Innenminister eigentlich plant, blockieren oder per Gesetz abmildern. Nochmal der Verweis auf die Ampel. Das haben wir da regelmäßig erlebt, als der Justizminister noch Buschmann hieß und von der FDP kam und die SPD-Innenministerin nicht das bekam, was sie eigentlich haben wollte. Aber Sie haben eben auch noch angesprochen, dass dies hier eigentlich ein Koalitionsvertrag ist, dass die SPD sich überall durchgesetzt hat und der Friedrich Merz kriegt dafür seine Kanzlerschaft. Ja, wir haben eben übrigens Anke Rehlinger ja auch in der Sendung gehört, diese Anke Rehlinger, taffe Verhandlerin, die hat den schönen Ausspruch gesagt, weil die SPD, darf man ja nicht vergessen, die hat bei dieser Wahl 16,4% geholt. Das ist ein Debakel, ein dramatisches Ergebnis für diese SPD geworden. 1,5 Monate später kommt die mit diesem Koalitionsvertrag nach Hause. Und da hat die Anke Rehlinger diesen schönen Satz gesagt, Friedrich Merz braucht bei der Kanzlerwahl 100% der SPD. Aber 100% der SPD kriegt er nicht, wenn wir nur 16,4% der Inhalte bekommen. Deswegen hat die SPD auch erhalten hier, was sie erhalten hat, eine ganze Menge. Klammer auf, Klammer zu.
Das haben wir heute Abend ja auch oft gehört, wie wir das Kräfteverhältnis jetzt ausfällt und ob das fair ist und ob das gerecht ist. Sie hören gerade Mitreden, Deutschland diskutiert, und wir sprechen heute Abend über den Koalitionsvertrag und fragen, ist das ein guter Plan zum Regieren? Eine Viertelstunde hätten Sie noch, wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen, rufen Sie uns an 08000 44 1777, und wir haben heute Abend eben schon mit Verhandlerinnen gehört, zum einen aus Schleswig-Holstein die Bildungsministerin Prien und aus dem Saarland die Ministerpräsidentin Rehlinger. Wir haben aber auch Oppositionsstimmen gehört, und da fehlen uns noch die Linken. Die Bundesvorsitzende Ines Schwertner zählt auf, was sie am Koalitionsvertrag alles kritisiert.
Weitere Aufrüstung, Sozialabbau, Angriffe auf die Zivilgesellschaft, autoritärer Umbau, Überwachung und eben auch die Einschränkung von insbesondere Arbeitsrechten. Das heißt, die Arbeitenden und armen Menschen haben sehr viel Schlimmes zu befürchten von diesem Koalitionsvertrag.
Wenn man Schlimmes jetzt noch mal etwas konkretisiert, dann meint sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die explodierenden Mieten, die immer weiter steigenden Preise, die Zerstörung des Planeten, internationale Krisen. Georg, inwieweit kann da eine deutsche Koalition denn wirklich aber auch gegensteuern? Oder geht es auch darum, ja, das Land irgendwie auch mit im Fluss zu halten?
Naja, die SPD legt den Schwerpunkt, und auch eben gerade, ich komme nochmal mit der Regionalkonferenz, nur zur Einordnung, heute oder morgen beginnt ja das Mitgliedervotum, und jetzt heute gab es die erste Regionalkonferenz, wo die SPD-Spitze eben wirbt um die Zustimmung der Mitglieder, und da betonen sie das Soziale. Das ist die Abteilung auch Linkspartei. Insofern ist die SPD sozusagen natürlich die linkere Partei in dieser großen, nennen wir sie großen Koalition, vertritt Positionen, die nicht der Linkspartei entsprechen, aber die zumindest auch auf den Bereich Mieten, Wohnen beispielsweise eingehen. Nicht so, wie die Linkspartei das möchte. Und die Linkspartei, die hat sich ja den Witz erlaubt, Heidi Reicheneck, die hat sich hingestellt mit diesem Koalitionsvertrag, wo da Verantwortung für Deutschland oben drüber steht. Die hat dann hinten noch ein Verantwortungslos draus gemacht und hat da Los dahinter geschrieben. Und sie nennt das eben Verantwortungslos für Deutschland, all das, was hier aufgeschrieben worden ist.
Und gerade eben hast du auch noch mal Wohnungen und Wohnraum angestellt. Peter Paul haben wir jetzt bei uns in der Sendung aus Berlin.
Moin. Ich wollte fragen, was aus den 400.000 versprochene Wohnungen geworden sind, die die SPD bauen wollen.
Jetzt sind wir ja genau an dem Punkt, was man in Koalitionsverträge reinschreibt, Georg, und was dann am Ende, wenn man den Strich drunter macht, wirklich umzusetzen ist.
Den Fehler, in Anführungszeichen Fehler, haben Sie jetzt nicht wiederholt, das muss ich sagen. Die Ampel war da sehr viel ambitionierter, ist am Ende natürlich auch über all ihre Ambitionen gestolpert und gestürzt. Die hatten eben in der Tat diese 400.000 Wohnungen reingeschrieben. Das hat Friedrich Merz am Wochenende bei Karin Mioska in der ARD nochmal sehr klar gemacht. Das machen wir nicht nochmal. Wir schreiben keine konkreten Zahlen da rein. Wir schreiben rein, dass wir ambitioniert sind, dass wir möglichst viele Wohnungen bauen wollen. Aber sie wollen sich nicht konkret messen lassen müssen an Zahlen, die man anschließend unterläuft, und dann sagen alle, wir auch, wir Journalisten beispielsweise, seht mal her, hat nicht geklappt, mit einer gewissen Häme in der Stimme. Insofern keine konkreten Zahlen beim Wohnungsbau. Sie wollen ambitioniert sein da. Sie wollen die Standards fürs Bauen senken, beispielsweise auch Energiestandards, bestimmte Ausrüstungs- und Ausstattungsstandards beim Bauen, dass Bauen einfacher wird, dass Bauen unkomplizierter wird. Sie wollen den Vorschriftendschungel auseinanderhauen und sagen, Anträge müssen schneller bearbeitet werden. Bauanträge müssen im Zweifelsfall nicht 3 Monate, sondern 3 Wochen dauern, und dann kann man loslegen. Das sind alles Pläne, aber es sind eben auch Pläne erst einmal. Ob das dann anschließend dazu führt, dass tatsächlich auch beispielsweise der soziale Wohnungsbau, um den es auch der Linkspartei, von der wir eben gesprochen hat, ging, ob das gefördert wird, das muss man tatsächlich abwarten.
Nun greift aber ja prinzipiell immer eins ins andere. Also Digitalisierung haben wir ja heute Abend auch schon von Frau Prien gehört, da will sie weit nach vorne gehen. Auf der anderen Seite Bürokratieabbau. Ich erinnere mich gar nicht, wann wir das Wort das allererste Mal gehört haben, aber das ist schon eine ganze Weile her, und irgendwie ist es eben dann doch viel, viel schwieriger, als es auf den ersten Moment so klingt. Siehst du da die Chance, dass sich in den nächsten 4 Jahren, dass es nicht nur eine Absichtserklärung ist, nicht nur ein Wir wollen, sondern dass es ein Wir werden wird?
Ja, beim Stichwort Bürokratie, du hast es gesagt, Bürokratieabbau ist ein Klassiker. Den hat auch schon Angela Merkel, den haben schon Regierungen davor immer wieder angesprochen. Die Tatsache, dass sie jetzt ein eigenes Digitalisierungsministerium einrichten, deutet darauf hin, dass man zumindest erkannt hat, dass jetzt was passieren muss. Und Stichwort erkannt, Jens Spahn, der CDU-Unterhändler, hat es ja gesagt, hätte auch das Motto sein können für diesen Koalitionsvertrag. Wir müssen beweisen, dass wir den Schuss gehört haben. Haben wir den Schuss gehört? Und ich glaube, Sie haben den Schuss gehört bei dieser Koalition, zumindest auch was Bürokratieabbau angeht. Eben gerade, ich komme schon wieder mit meiner Regionalkonferenz der SPD in Hannover, Hubertus Heil, der hat den meisten Applaus bekommen, als er sich hinstellte und sagte, Fachkräfteeinwanderung kann doch nicht sein, dass das alles an dieser, und er hat das wörtlich gesagt, lahmarschigen Bürokratie in diesem Land scheitert. Da gab es Jubel im Saal, weil die Leute sagen, ja, das kann doch nicht sein. Aber es ist im Augenblick so. Und ich glaube, der Druck ist groß, das jetzt zu ändern. Da sind wir schon wieder beim Thema. Möglicherweise letzte Chance, auch für diese Parteien der demokratischen Mitte auch zu beweisen, wir können es.
Gerade letzte Chance, es erreicht uns dazu wirklich viel. Auch auf unserem YouTube-Kanal können Sie ja kommentieren. Und da gibt's wirklich einige, die das umtreibt, die eben sagen, wenn wir es uns jetzt anschauen, ist das schon die letzte Chance. Was passiert, wenn diese Demokratie, wenn diese Koalition jetzt nicht durchhält? Also der Blick auf 2029 ist ja heute wirklich von ganz vielen auch schon gegeben. Ist das denn an dem Punkt aber fair, Georg? Also wenn man sagt, noch ist noch ein, der Kanzler noch nicht mal gewählt. Friedrich Merz möchte jetzt auch erstmal noch mal Urlaub machen. Vielleicht entschärft es ja auch ein bisschen, nimmt es ein bisschen Druck aus der Debatte, wenn wir uns den Koalitionsvertrag angucken und dass man sich da schon wieder gegenseitig widerspricht von Union und SPD. Sind wir da am richtigen Punkt, sowas jetzt schon zu fragen?
Ja und nein. Also die Zeiten sind danach. Die Politik ist getrieben. Es überschlagen sich die Ereignisse. Der Zeitdruck auch beim Entstehen dieses Koalitionsvertrages war immens. Wenn wir uns nochmal erinnern, wir hatten Donald Trump, der die Außen- und Sicherheitspolitik auf den Kopf stellte, der wahnwitzig im Weißen Haus Dinge beschloss. Dann kam der Börsencrash, der Handelskrieg. Das hat nochmal eine neue Ernsthaftigkeit eingezogen bei diesen Koalitionsverhandlungen. Auch einen neuen Zeitdruck. Das heißt, diese Ausgeruhtheit, die es möglicherweise in den vergangenen Jahren irgendwann mal gegeben hat, nach dem Motto, lasst sie doch erstmal 100 Tage machen, da gestehen wir ihnen Zeit zu, die ist nicht mehr da. Dafür sind unter anderem natürlich auch wir, kann ich mich an die eigene Nase fassen, mitverantwortlich, weil wir auch einen natürlichen Erwartungsdruck schüren. Jetzt muss doch mal kommen, jetzt muss doch mal machen. Der Blick auf 2029, den habe jetzt nicht ich gemacht, den hat Lars Klingbeil eben gerade selber nochmal angesprochen. Vor der Folie, dass möglicherweise ein Mitgliedervotum, ich glaube nicht dran, aber es kann ja passieren, dass die SPD-Mitglieder sagen, Leute, das wollen wir nicht. Diesen Koalitionsvertrag, der entspricht nicht unseren Wünschen. Was dann? Da hat er es durchdekliniert. Dann gibt es entweder eine Minderheitsregierung, die er nicht sieht. Es gibt möglicherweise, was er im Augenblick auch nicht sieht, Quellen und einzelne Parteien in der Union, Strömungen, die sagen, gut, da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, Stichwort AfD. Oder es gibt Neuwahlen. Und alle drei Optionen sind eigentlich eine Katastrophe für dieses Land, wenn es so käme. Der Zeitdruck ist groß, deswegen nochmal, man muss denen gar nicht Druck machen. Die haben den Druck und die spüren den Druck auch. Alexander Dobrindt an diesem besagten 7. April, als die Börsen runterrauschten und alle von Weltwirtschaftskrise sprachen, der ging rein in die bayerische Landesvertretung, wo sie verhandelt haben, hat gesagt, es pressiert. Es pressiert. Und das ist die allgemeine Empfindung, ja. Der Druck ist groß und die müssen jetzt schnell ans Regieren kommen.
Minecrafter 0017 hat dazu geschrieben, wenn diese Regierung versagt, darf die rechtsextreme AfD dann automatisch mit absoluter Mehrheit herrschen oder wollen wir mal versuchen, Politik für alle statt für eine kleine Gruppe zu machen? Und ich bin gespannt, in welche Richtung unser nächster Anruf geht. Der kommt aus Hamburg. Klaus-Peter Scholz ist jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie.
Moin Moin, Frau Lacken. Das ist eine sehr interessante Sendung. Ich äußere mich dahingehend, dass ich denke, diese Koalitionsvertrag ist ein guter Plan. Es ist ja Politik als gemeinsames Unternehmen. Bloß in dem Moment, wo irgendwas schief geht, vermisse ich im Koalitionsvertrag, dass das Konsequenzen hat für diejenigen, die sozusagen gescheitert sind an ihrem Plan. Ich denke an diese Autobahn-Maut-Problematik, wo über 100 Millionen in die Tonne gehauen wurden. Oder in Hamburg hatten wir die Elbphilharmonie, die angeblich nur 80 Millionen kostete, dann kostet die 10-mal so viel.
Aber da kann man wenigstens reingehen. Bei der Lkw-Maut ist einfach nur Geld verbrannt, ne?
Das stimmt. Hm. Aber das hat immer Konsequenzen. Die habe ich nicht gemerkt. Und ich finde, bei solchen Verträgen, wenn ich jetzt ein Haus habe und ich möchte einen Anbau machen und der Anbau 200.000 und der kostet plötzlich 2 Millionen, dann würde ich sagen, so geht es ja gar nicht. Bloß in der Politik ist das offensichtlich möglich. Und solange sich das nicht ändert, also solange bestimmte Verhaltensweisen keine Konsequenzen haben, und im Bundestag gibt es, glaube ich, auch keinerlei Bestrebungen, das zu tun, solange ist das für mich eine Art weiter so. Und das wird auf Dauer schief gehen. Und das ist sehr schade, weil die Leute sind politikmüde, weil das hat niemals Konsequenzen, wenn Leute Mist bauen. Das ist das Ärgerliche.
Herzlichen Dank, Herr Scholz. Georg, brauchen wir auch im Koalitionsvertrag nicht nur ein Wir werden, wir wollen, sondern wenn wir nicht können, dann?
Ja, ich glaube, dass wenn wir nicht können, dann die einzige Variante, da zu reagieren, die haben wir dann in der Hand, dann muss man anders wählen und sagen, ihr habt es einfach nicht hingekriegt. Das ist in Teilen ja auch passiert nach dieser Ampelregierung. Möglicherweise schwierig, wenn man sagt, man kann Minister persönlich in Haftung nehmen oder Politiker persönlich in Haftung nehmen, dann könnte es dazu führen, dass mittelfristig die Parlamente leer bleiben, weil sich dann auch keiner mehr traut, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. In Größenordnungen, wo dann wirklich Dinge schiefgehen, die, Sie haben es angesprochen, wie die Maut, die Milliarden im Zweifelsfall kosten oder Corona-Maskenbeschaffung, da ist auch viel schiefgelaufen, da ist viel Geld verbrannt worden. Wenn man dann diejenigen persönlich in Haftung nehmen würde, würde sich möglicherweise kein Nachfolger finden. Ist nicht eine befriedigende Antwort. Ich weiß auch, ich kann auch verstehen, dass man vor Ort denkt, kann doch nicht sein. In jedem Unternehmen ist das so, aber wir sind halt in einer Demokratie und in der Politik.
Georg, wir kommen schon ans Ende dieser Mitredensendung. Deutschland diskutiert und wir haben wirklich sehr viele Punkte aufgemacht. Am 6. Mai soll Friedrich Merz ja dann ins Kanzleramt gewählt werden. Du hast es heute Abend schon mehrfach gesagt. Da gibt's noch ein Fragezeichen. Die SPD-Mitglieder stimmen noch ab. Jusos haben schon gesagt, sie machen nicht mit. Also da ist vielleicht doch noch ein klein bisschen Musik drin. Aber ich möchte ganz zum Schluss doch noch mal ein Zitat von Friedrich Merz von gestern Abend aus der Sendung Karin Mioska vorlesen. Ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Pathos, gesundes Nationalbewusstsein, Patriotismus, das muss doch in Deutschland auch möglich sein. Ist es das?
Möglicherweise. Er ist sehr weich gewesen bei Karin Mioska. Das war ein anderer Friedrich Merz, den wir da erlebt haben. Und man kann darüber streiten, Nationalbewusstsein, Pathos, Fahne, wie auch immer. Aber das, was er da gesagt hätte, hätte ich mir gewünscht in Ansprache an alle Bundesbürger, als sie diesen Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht haben wir da zu hohe Erwartungen. Er hat ja gesagt, wir machen das schnörkellos. Vielleicht ist schnörkellos das Neue. Wir sind die Fortschrittskoalition.
Dazu passt vielleicht auch an uns alle nochmal gerichtet, die wir heute ja bewusst auch nach den Punkten im Koalitionsvertrag gesucht haben, wo es vielleicht noch knirscht. Eine E-Mail aus Lüneburg von Philipp Ramondi und er schreibt, einfache Gegenfrage, hat jemand im Land einen besseren Weg? Wer will mit Linken oder AfD regieren? Wir zeichnen gerade alles viel zu negativ. Die Mehrheit hat so gewählt und es geht um Kompromisse. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir werden beobachten, wie sich die Situation in Berlin weiterentwickelt. Danke dir, Georg, für diese Zeit heute Abend. Georg Schwarte war das aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören ihn dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen in allen Infoprogrammen der ARD mit aktueller Berichterstattung, wie es sich denn weiterentwickelt. Und vor allen Dingen, wir haben heute Abend keine Wetten abgeschlossen. Ich habe es mir auch verkniffen, Frau Prien zu fragen, welches Amt sie anstrebt, weil sie wollen wirklich nicht sagen, wer wird, richtig?
Nee, das Personaltableau, das halten Sie ganz eng beieinander. Das ist das Letzte, was geklärt wird. Ist übrigens auch schlau von der SPD, das erst nach der Abstimmung zu machen. Möglicherweise, wenn der ein oder andere Name genannt würde, würde auch das Votum dadurch beeinflusst, weil der ein oder andere sagt, nee, der oder die nun ganz erst recht nicht. Und insofern, schlauer Move von der SPD, das haben sie nicht ungeschickt gemacht.
Es hieß ja auch, wir lassen uns die Personalien nicht zerpflücken, nachdem wir ja jetzt schon den Koalitionsvertrag zerpflückt haben. Das war Mitreden Deutschland diskutiert zur Frage, ist der Koalitionsvertrag ein guter Plan zum Regieren? Danke an unsere Gäste, danke für Ihr Interesse und für Ihre Beteiligung. Am Donnerstag dann übrigens die nächste Ausgabe von Mitreden und gleich auf den ersten Seiten des Koalitionsvertrags, da steht unter anderem, wir wollen eine KI-Nation werden. Und die Sendung am Donnerstag dreht sich dann auch um künstliche Intelligenz. Wie viel übernimmt sie schon im Alltag? Wie wird man künstlich intelligent? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Mitreden, Deutschland diskutiert am Donnerstag ab 20.15 Uhr zur KI und dann mit meiner Kollegin Nina Zimmermann. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle von Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk aus einen schönen Abend. Kommen Sie gut informiert durch die Nacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Potsdam hat heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die Bombardierung vor 80 Jahren erinnert. Damals starben rund 1600 Menschen. Große Teile der Innenstadt wurden zerstört, als die britische Royal Air Force den Luftangriff flog. Um 22.14 Uhr, dem Beginn der Bombardierung, läuten alle Kirchenglocken in der Stadt. Die BVG will auf bestimmten Berliner U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Aus Hannover Torben Hildebrandt.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden, aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
Altbundeskanzler Schröder verzichtet im Streit um ein eigenes Büro im Deutschen Bundestag auf eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Sein Anwalt nannte dafür gesundheitliche Gründe des 81-Jährigen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vergangene Woche erklärt, der Fall müsse verfassungsrechtlich beurteilt werden. Russland hat mit Kritik auf die Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Soweit